Guten Morgen. Ich glaube, es war Anfang des Jahres, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Ich freue mich mal wieder hier bei euch in Andernach sein zu können. Auch wenn die Anreise für uns heute sehr spannend war. Als wir losfuhren bei uns im Westerwald, fuhren wir die übliche Strecke und auf einmal war da so ein Schild, mittendrin weiß und dann drumherum rot und ja, gesperrt. Stand dann irgendein Dorf, bis zu dem man noch fahren konnte, aber da wollten wir ja gar nicht hin. Und dann haben wir, glaube ich, so ungefähr 40 Kilometer Umweg fahren dürfen, weil diese Beschilderung und Umleitung sehr, sehr schlecht auf Westerwälder Art eigentlich fast gar nicht ausgefüllt war. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben, hier bei euch zu sein. Wir haben heute Morgen schon einiges in Erinnerung gebracht bekommen, was mit der Osterzeit zu tun hat. Und da möchte ich heute einfach auch ein bisschen Fortsetzung machen. Wahrscheinlich haben wir alle uns in irgendeiner Art und Weise, ich weiß ja nicht genau, wer hier was gepredigt hat, aber in den letzten Wochen, aber wahrscheinlich haben wir alle von einiges von den Ostertagen gehört, von Maria Magdalena, eine der Menschen, die die Hilfe Jesu sehr konkret erlebt hatte. Nach der Kreuzigung ging sie zum Grab Jesu und fand es leer vor, holte Petrus und Johannes, zwei der Jünger Jesu, die stellten ebenfalls fest, dass das Grab leer war. Nur noch die Tücher, in die der Verstorbene gewickelt war, waren da. Sie gingen wieder nach Hause. Maria blieb am Grab, wurde von Jesus angesprochen, erkannte ihn zuerst nicht, bis er ihren Namen nannte. Er gab ihr den Auftrag, den Jüngern zu erzählen, was sie erlebt hatte, was sie auch tat. Sehr ungewöhnlich übrigens für die damalige Kultur, dass eine Frau mit so einem Auftrag losgeschickt wurde. Und bald gab es ein zweites großes Ereignis. Ja, ein zweites großes Ereignis, über das wir im Johannesevangelium im 20. Kapitel einiges lesen können. Da heißt es in Johannes 20, ab Vers 19, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus tauchte auf einmal bei seinen Jüngern auf, ohne Ankündigung. Noch nicht mal im Gemeindebrief stand auch nur ein Hinweis darauf. Auf einmal war er da und er wünschte ihnen Frieden, Shalom, und zeigte ihnen die Wunden an seinen Händen und seiner Seite. Ja, tatsächlich, sie konnten sehen, der Gekreuzigte, Jesus, ist auferstanden. Sie sahen den Herrn und sie freuten sich. Daraus passierte noch mehr. Jesus sendet sie aus. Er haucht sie an, er gibt ihnen den Heiligen Geist und beauftragt sie, Vergebung der Sünden auszusprechen. Das Ereignis in der Geschichte der Jünger Jesu. Aber einer von ihnen fehlte, Thomas. Johannes erzählt, Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ob sie ihm erzählten, dass er ihnen die Zeichen der Kreuzigung gezeigt hatte, wissen wir nicht. Jesus hatte ihnen ja sozusagen den Beweis, dass er es war, dadurch mitgebracht. Thomas scheint auch von den anderen Ereignissen nach der Kreuzigung gar nicht viel zu wissen. Nichts von dem leeren Grab. Nichts von Jesus, der Maria erschienen ist, das alles hatte er noch nicht gehört. Er kann das, was die anderen ihm erzählen, nicht einfach so glauben. Wie soll er das auch? Und dann heißt es bei Johannes, er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Diese Worte haben ihm zu späterer Zeit den Namen der ungläubige Thomas eingebracht. Er schenkt einfach den Erzählungen der anderen keinen Glauben. Er will selbst sehen. Doch passt da wirklich das Wort der ungläubige Thomas? Ist das wirklich Unglaube? Ist es nicht nachvollziehbar? Müssen wir denn alles Unglaubliche, was uns erzählt wird, einfach so glauben, nur weil das in frommen Kreisen, hier im frommen Kreis der Jünger, erzählt wird? Ich glaube nicht. Deswegen stelle ich die Frage, ist der sogenannte ungläubige Thomas wirklich ein ungläubiger Thomas? Er gehörte zu denen, die ganz eng mit Jesus zusammen waren. Als sich Jesus in einem kritischen Augenblick seines Lebens entschloss, nach Bethanien zu gehen, um seinen verstorbenen Freund Lazarus wieder zu erwecken, begab Thomas sich in Gefahr, da er sich damit Jerusalem näherte. Dann sagte Thomas zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Das ging gar nicht. Das klingt gar nicht nach einem Ungläubigen. Thomas war jemand, der voran wollte, der mit Jesus gehen wollte, auch wenn Gefahr drohte. Die Atmosphäre unter den Jüngern Jesu war offenbar so, dass Thomas es wagte, seine Zurückhaltung auch zu erklären. Offenbar war das kein Problem. Er blieb 8 Tage in ihrer Gemeinschaft, ohne dass etwas geschah oder er seine Haltung veränderte. In der frühen Kirche durfte man offenbar Fragen stellen. Da durfte man auch zweifeln. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes geht Paulus auf Menschen ein, die sagten, es gibt keine Auferstehung in der Gemeinde in Korinth. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Er geht auf ihre Haltung ein, erklärt, warum diese Haltung nach seiner Sichtweise, nach Paulus Sichtweise falsch sei, aber er greift sie nicht an und erfordert auch nicht den Gemeindeausschluss. Da heißt es im 1. Korintherbrief Kapitel 15, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Er fährt fort, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Diese offene Haltung, dieses Eingehen des Paulus auf Zweifel, Fragen und andere Positionen gab es nicht immer. Oft trauen sich Menschen nicht, Fragen zu stellen. Und in manchen Zeiten, auch der christlichen Kirche, war das auch gar nicht möglich. Da geschah genau das, was mit Thomas später geschah. Vermeintlich besonders fromme Menschen sprachen denen, die Fragen stellten, den Glauben ab. Darum müssen wir das Gespräch über Themen, die uns beschäftigen, pflegen. Dazu gehört auch, nicht immer fertige Antworten parat zu haben oder zu erwarten. Denn fertige Antworten gibt es nicht immer. Auch das müssen wir akzeptieren. Am 21. April des Jahres 2019 gab es eine Serie von Bombenanschlägen auf Sri Lanka, einer Insel, die nicht gerade von sehr vielen Christen bewohnt ist, aber es gibt dort christliche Gemeinden. 253 Menschen kamen dort ums Leben und 485 weitere Personen wurden verletzt. Zeitnah wurden 3 Kirchen und 3 Hotels durch Selbstmordattentäter angegriffen. Eine der Gemeinden, die zum Ziel der Bombenanschläge wurde, ist die Zion Church in Batticaloa, so muss das wohl heißen, einer Stadt an der Ostküste Sri Lankas. Die Zion Church ist eine evangelikale Freikirche, die auch ein christliches Radioprogramm in Tamil, der dortigen Sprache, ausstrahlt. Sie wurde 1974 gegründet. Während des Ostergottesdienstes am Morgen des 21. April 2019 wurde die Gemeinde zum Ziel einer der Bombenanschläge. Der Selbstmordattentäter wurde durch ein Gemeindemitglied, Ramesh Raju, einen der Gottesdienstteilnehmer, am Eintritt in die Kirche gehindert. Er sah einen Mann mit einem Rucksack, der ihm verdächtig vorkam, sprach ihn an und verbot ihm, das Gebäude zu betreten. Kurz darauf explodierte außerhalb der Kirche die Bombe im Rucksack. Gerade war die Pause zwischen Sonntagsschule und Gottesdienst, so dass viele draußen waren. Mindestens 29 Menschen, darunter 16 Kinder und auch Ramesh Raju, starben und über 100 wurden verletzt. Der Hauptpastor der Gemeinde, Roshan Mahesan, besuchte zu der Zeit die Faith Tamil Baptist Church in Oslo in Norwegen. Wie kann Gott so etwas zulassen, fragen wir uns vielleicht. Und es gibt so viele vergleichbare Ereignisse, wo Menschen ihr Leben gelassen haben, wo Christen ihr Leben gelassen haben, vielleicht gerade weil sie in einem Gottesdienst gesessen haben, zur falschen Zeit, am falschen Ort, könnte man sagen. Wie kann Gott das zulassen? Da kommen Zweifel auf. Aber Zweifel woran? Christen wurden immer wieder in der Geschichte des Christentums verfolgt und getötet. Schon in der Apostelgeschichte, in manchen Briefen des Neuen Testaments und in der Offenbarung des Johannes ist davon die Rede. Christliche Kirche begann mit vielen Menschen, die ihr Leben lassen mussten, weil sie Christen wurden. Gott hat uns nicht versprochen, dass es uns immer gut geht, auch wenn es Kreise und Menschen gibt, die das behaupten. Manches, was uns zweifeln lässt, hängt auch mit einem falschen Bild von Gott und seinem Handeln zusammen. Er kommt in eine Welt, in der es auch Leid und Schmerz gibt. Er lässt uns in einer Welt, in der es auch Leid und Schmerz gibt. Und er sendet uns in eine Welt, in der es Leid und Schmerz gibt. Er bricht auch die sogenannten Naturgesetze dieser Welt, zum Beispiel durch die Auferstehung, aber auch durch Heilungen und Wunder. Aber sein Handeln ist kein Naturgesetz, sondern ihm, der souverän handelt, überlassen. Wir glauben oft nicht das, was richtig ist, sondern was wir glauben wollen. Aber das, was wir glauben wollen, stimmt oft nicht. Darüber muss geredet werden. Es ist gut, wenn wir in einer Gemeinde sind, in der das möglich ist, darüber zu reden. Auch das, was wir nicht verstehen. Hauskreise, Glaubenskurse, Taufkurse bieten dazu eine Möglichkeit. Was glaubst du? Was macht dir Schwierigkeiten? Was hält dich ab vom Glauben? Was hält dich ab von Schritten im Glauben? Wenn du Jesus vertraust, welche Glaubensschritte gehst du mit ihm? Welche nicht und warum? Sind es manchmal Menschen, die dich davon abhalten? Hatte Thomas vielleicht zu viele zweifelhafte Geschichten von den anderen gehört, als dass er ihnen einfach alles glauben konnte? Das ist ja manchmal so, dass Menschen Jesus vertrauen wollen und können, aber mit einer Gemeinde bzw. manchen Menschen darin Probleme haben. Vielleicht auch manche Glaubensaussagen anzweifeln. Darüber muss man reden und reden können. Und zwar so, dass man nicht direkt abgeurteilt wird oder in eine bestimmte Schublade gestoben wird. Dabei wird man vielleicht auch feststellen, dass man manchmal gar nicht an zentralen christlichen Glaubensüberzeugungen zweifelt, sondern an den Überzeugungen mancher Christen. Für Martin Luther war es zum Beispiel vollkommen legitim, den Jakobusbrief im Neuen Testament zu kritisieren. Er passte seiner Meinung nach nicht zu dem, was er im Rest des Neuen Testaments las. Darüber kann man sicher diskutieren. Und ich denke, wenn ich das noch könnte, er ist ja nun nicht mehr unter uns, würde ich Martin Luther vielleicht auch widersprechen. Aber die, für die das Abweichende Ketzerei ist, diejenigen, die in der Bibel keine Büchersammlung unterschiedlichster Literaturgattungen wahrnehmen, sondern sie wie ein unfehlbares wissenschaftliches Buch betrachten, das so verstanden werden muss, wie sie es verstehen. Die traten erst später in Erscheinung. Im Bekenntnisdokument unseres Bundes, der Rechenschaft vom Glauben, heißt es, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenmund. Deshalb tragen ihre Bücher die Kennzeichen der Zeiten, in denen sie entstanden sind. Ihre Sprachen, ihre Denkweisen und ihre literarischen Formen sind den Orten und Zeiten verhaftet, aus denen sie stammen. Deshalb ist der christlichen Gemeinde und ihrer Theologie im Hören auf Gottes Wort auch das geschichtliche Verständnis der Heiligen Schrift aufgetragen. Geschichtliche Deutung der Schrift rechnet mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, wie bei der Entstehung, so auch bei der Auslegung der Heiligen Schrift. Der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Die Bibel lebt, denn Gott redet durch sie. Was wäre, wenn Thomas, also der Thomas aus der Bibel, ein ungläubiger Thomas wäre? Das würde bedeuten, dass Denken ausgeschaltet wird, dass Fragen, vor allem kritische Fragen, nicht gestellt werden dürfen. Es würde nicht passen zu dem, was wir in der Bibel lesen, zum Beispiel in den Psalmen. Da werden viele Fragen gestellt. Da wird vieles angesprochen, was mit "Ich verstehe nicht, was das ist und was Gott hier macht". Das Verbot, selbst zu denken und Fragen zu stellen, kennen wir von totalitären Systemen. Ich weiß noch, wie ich in einer Stadt, in der meine Frau und ich und unsere Kinder und Enkelkinder und so weiter jetzt kürzlich, das heißt genau am vergangenen Sonntag waren in Eisenach, wie ich in Eisenach im Jahre 1986, als wir Freunde in der damaligen DDR besucht hatten und wieder nach Hause fuhren, da sah ich ein riesiges Transparent in dieser Stadt. Da hieß es, der Marxismus-Leninismus ist unfehlbar, denn er ist wahr. Totalitäre Systeme brauchen das, eine unfehlbare, unveränderbare Wahrheit, die nicht hinterfragt werden darf. Wer fragt, der fliegt raus oder wird weggesperrt. Und ja, auch manche christlichen Gruppen funktionieren so oder ähnlich. Da gilt Kritik an der Leitung als ein schweres Vergehen und Ungehorsam gegen Gott. Das Großartige aber am wirklich christlichen Glauben ist, dass hier Fragen gestellt werden dürfen, dass Zweifel geäußert werden können und dass das ganz normal ist. Zweifler als Ungläubige zu bezeichnen, ignoriert auch, dass Gottes Handeln nicht von der Kraft meines Glaubens abhängig ist. Nicht mein Glaube macht etwas, sondern der, an den ich glaube. Jesus sagte einmal, dass Glaube von der Größe eines Senfkorns ausreichend ist. Wer meint, dass Gottes Handeln durch einen besonders großen und starken Glauben erst in Bewegung gesetzt wird, spricht Gott seine Souveränität ab. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt der Vater eines an Epilepsie erkrankten Jungen zu Jesus. Markus Evangelium Kapitel 9 können wir es nachlesen. Dieser Glaube reicht offenbar aus. Und ich würde sogar behaupten, wer zweifelt, der kann besser glauben. Vor vielen Jahrzehnten, es müssten schon fast 40 Jahre her sein, lernte ich den im Jahre 2013 verstorbenen indonesischen Christen Dr. Paul Purukan kennen, über meinen damaligen Arbeitgeber Neues Leben. Als Reporter des amerikanischen Time Magazine hatte er über eine Erweckungsbewegung auf Java berichtet. Und er wurde Christ. Aber er fragte auch nach. So ging er einer angeblichen Totenauferweckung, von der erzählt wurde, nach und stellte fest, dass es sie nicht gab. An einem Ort, an dem sie angeblich stattgefunden hatte, gab es tatsächlich eine Person, die geheilt wurde, ein Heilungswunder, könnte man sagen. Aber offenbar war dieses Heilungswunder von Insel zu Insel immer größer geworden, bis es dann eine Totenauferweckung wurde. Er ging den Gerüchten nach. Er überzeugte sich von dem, was wirklich geschehen war. Er glaubte. Auch falsche Gerüchte hielten ihn nicht mehr davon ab, Christ zu werden, Theologie in Beirut zu studieren und in seinem Land als Evangelist tausende Menschen zu Jesus zu führen. Es ist kein Zeichen von Unglauben, wenn man nicht sofort alles glaubt, was jemand einem erzählt. Vor allem nicht, wenn es etwas eigentlich Unglaubliches ist. Offenbar sieht Jesus das auch so. Johannes schildert die Begegnung zwischen Jesus und dem Thomas, das Ungläubige lasse ich jetzt mal weg, folgendermaßen. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Das war das, was Thomas sich gewünscht hatte, wo er gesagt hatte, das muss jetzt erstmal geschehen, bis ich das glauben soll. Aber Thomas sagte in diesem Moment nur eins, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir wissen nicht, warum Thomas zuerst nicht dabei war, was da geschehen war, was ihn abhielt, bei den anderen Jüngern zu sein. Wir dürfen und wollen ihm dafür auch keinen Vorwurf machen. Nachfragen, wie er es machte, ist erlaubt. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich ein Urbestandteil christlichen Glaubens, dass man nachfragen darf. Jesus geht jedenfalls sehr genau und detailliert auf diesen Thomas ein. Für Jesus war es offenbar so, dass dessen Fragen, dessen Zweifel ernst zu nehmen seien. Dabei ist doch klar, dass Thomas einer der Letzten sein wird, die Jesus leibhaftig vor sich sehen. Viele andere werden nicht sehen können und trotzdem glauben, weil Jesus ihnen auf andere Art und Weise begegnet will. Wie schreibt Johannes weiter? Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch, also dem Johannesevangelium, aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Wir erfahren von Jesus, damit wir glauben können. Auch diese Worte machen klar, dass Glauben gar nicht immer so einfach ist. Glauben hat auch etwas mit Kenntnis zu tun. Wie bei Paul Purukan. Er erforschte, wenn er etwas hörte, was er nicht verstand. Vertrauen wächst, je mehr ich Jesus kennenlerne. Und jemanden kennenlernen kann man nur, wenn man sich für ihn wirklich interessiert. Thomas, so behaupte ich, war nicht ungläubig. Er ist zurückgekommen zu den anderen, die mit Jesus gegangen waren. Er hatte Sehnsucht danach, glauben zu können. Aber er wollte sich den Glauben nicht einfach überstülpen lassen. Er wollte nicht einfach mitmachen, weil die anderen etwas erlebt hatten. Er wollte selbst Jesus begegnen. Und das geschieht. Jesus weist auf die Merkmale der Kreuzigung hin. Aber Wenn man es aufmerksam liest, stellt man fest, das interessiert den Thomas jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nicht mehr das wissenschaftliche Erforschen des Körpers Jesu ist ihm wichtig. Er hat erkannt, wer Jesus ist, mein Herr und mein Gott. Der römische Kaiser Domitian, er lebte von 81 bis 96 nach Christus, ließ sich zur Zeit der Abfassung des Johannesevangeliums als unser Herr und Gott verehren. Thomas sieht den Auferstandenen und weiß, hier ist mein Herr und mein Gott. Er wollte sehen, was aus dem Gekreuzigten geworden ist. Jetzt erkennt er Gott. Jesus ist nicht irgendwer, der von Gott redet, sondern ich habe es wirklich mit Gott zu tun, wird ihm deutlich. Aus dem Zweifelnden ist der gläubige Thomas geworden. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat sein Leben und seinen Glauben neu in Besitz genommen. Wenn wir sagen, mein Haus, mein Beruf, mein Leben, dann meinen wir damit, dass wir über diese Dinge ja irgendwie verfügen. Doch bei mein Herr und mein Gott ist das genau andersherum. Dieses zweifache Mein bekennt, dass Jesus als Herr und Gott über mich verfügt und damit auch über alles, was ich bislang mein Eigentum gehalten habe. Johannes erzählt, Jesus tat in der Gegenwart, das war jetzt wahrscheinlich eben noch da, ja, genau. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das ist eine Aufforderung an uns. Beschäftige dich mit Jesus. Lerne von ihm. Der Überlieferung nach soll der Apostel Thomas, er wurde dann doch zu den Aposteln gezählt, nach dem Tod Jesu nach Indien gezogen sein. Nachdem er an der Malabarküste missioniert haben soll, ist er in die Stadt Mylapore gekommen, das bereits vor der Gründung der Stadt Madras eine wichtige Hafenstadt war. Thomas hat im Jahr 72 auf dem nahegelegenen heutigen St. Thomas Mount, eine Kirche, die dort steht, haben wir ganz am Anfang gesehen, den Märtyrertod erlitten und soll danach an der Stelle der heutigen Kirche Basilika begraben worden sein. Weitere Zeichen des Wirkens Gottes in dieser Welt können wir bis heute erleben. Auch wir können vielleicht vom Wirken des Auferstandenen in unserem Leben oder in unserer Mitte berichten. Einander im Glauben stärken, damit Menschen zum Glauben kommen und sie ewiges Leben haben. So gesehen war Ostern nicht etwas, was es nur damals gab. Wie für die ersten Jüngerinnen und Jünger, so gilt auch heute für uns. Wir dürfen fragen. Wir dürfen glauben. Lassen wir uns herausfordern von diesem Thomas, der den Mut hatte, innerhalb einer Gruppe ganz frommer Menschen, die alles ganz genau erzählen konnten, was da um Jesus herum geschehen war, den Mund aufzumachen und zu sagen, nein, ich möchte das persönlich erleben. Ich will wissen, ob das wirklich so stimmt, wie ihr das erzählt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt noch, aber nicht mehr lange, 67 Jahre alt. Wenn ich das richtig nachrechne, habe ich von diesen 67 Jahren ungefähr, Moment, ich muss mal gerade nachrechnen, naja, also ich würde mal sagen, bestimmt über 50 Jahre, das ist dann sehr, sehr breit getreten, über 50 Jahre als Christ verbracht. Und wenn ich zurückschaue, was ich alles so gehört habe, was Christen erzählen, was angeblich sich da und dort ereignet hat und so weiter, das hat mich immer mehr zu einem Menschen gemacht, der dann auch gerne mal nachhakt und sagt, was ist denn da wirklich dran? Und ich erlebe auch, dass es Menschen gibt, die brauchen so etwas manchmal, was dem entspricht, wie sie sich Gott und Jesus vorstellen. Aber das möchte ich nicht sein. Ich möchte jemand sein, der Jesus kennenlernt und lernt, was Jesus über die Welt und Menschen denkt. und wie ernst er, wie es ja hier in diesem Fall der Fall ist, Menschen ernst nimmt, die Fragen stellen und voller Zweifel sind. Ich bin das manchmal auch. Thomas war das auch. Deswegen bin ich ein Freund von Thomas und denke, er ist ein gutes Vorbild für alle, die mit Jesus leben wollen. Dazu sind wir eingeladen. Amen.